Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen. Auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel sind wir sozusagen gerade dabei, das dritte Buch Mose als lohnendes Reiseziel zu entdecken. Vieles dort mag auf den ersten Blick altertümlich, exotisch, manchmal auch abstoßend wirken. Doch erstaunlicherweise gibt es im Neuen Testament viele Anspielungen auf alttestamentliche Rituale, die im dritten Buch Mose besonders ausführlich beschrieben werden. Ich spreche von den Opferritualen und dem Dienst der Priester an der Stiftshütte. Was dort vor rund 3.500 Jahren auf Gottes Geheiß hin zelebriert wurde, war eine Art prophetische Verheißung für das, was erst in neutestamentlicher Zeit auf vollkommene Weise geschehen ist, nämlich, dass Jesus sich selbst geopfert hat und am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist. Im Mittelpunkt dieser Sendung steht nun aus dem dritten Buch Mose das fünfte Kapitel. Gott höchstpersönlich fordert Mose dazu auf, den Israeliten 5 verschiedene Opferarten ans Herz zu legen. Das Brandopfer, das Speisopfer, das Dankopfer, das Sündopfer und das Schuldopfer. Jedes hat eine ganz bestimmte Bedeutung und soll den schuldig gewordenen Menschen daran erinnern, dass seine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist. Gleichzeitig ist das Darbringen des Opfers an der Stiftshütte ein Zeichen dafür, dass der schuldig gewordene Mensch mit Gott versöhnt werden kann. Die ersten 3 Kapitel des dritten Mosebuches sind den 3 zuerst genannten Opferarten gewidmet: dem Brandopfer, dem Speisopfer und dem Dankopfer. Jedes dieser Opfer wird in einem Kapitel abgehandelt. In den Kapiteln 4 und 5 geht es um das Sündopfer und das Schuldopfer, wobei jedoch nicht ganz klar ist, ob das 5. Kapitel tatsächlich nur dem Schuldopfer zugeordnet ist. Die ersten 13 Verse von Kapitel 5 könnten auch dem Sündopfer zugerechnet werden, denn in diesen 13 Versen wird das Sündopfer immerhin 8-mal erwähnt. Trotzdem meine ich, dass im Mittelpunkt von Kapitel 5 das Schuldopfer steht. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen dem Sünd- und dem Schuldopfer? In den letzten beiden Sendungen habe ich versucht, es so zu erklären. Das Sündopfer spricht von der Sünde als Wesensmerkmal, das Schuldopfer dagegen von der Sünde als Handlung. Sünde als Wesensmerkmal bedeutet, der Mensch ist von Natur aus ein Sünder, weil er ein Teil der von Gott abgefallenen Schöpfung ist. Das Schuldopfer dagegen bezieht sich auf das, was ein Mensch konkret tut, weil er dem Wesen nach ein Sünder ist. Wenn nun in den ersten 13 Versen von Kapitel 5 kein Schuldopfer für eine konkret begangene Einzelsünde gefordert wird, sondern ein Sündopfer, dann liegt das daran, dass diese begangene Einzelsünde ihren Ursprung hat in der sündigen Natur des Menschen. Diese sündige Natur haben wir alle gewissermaßen von Adam und Eva geerbt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich werde also das gesamte 5. Kapitel zu den Anweisungen für das Schuldopfer dazu rechnen. Für die heutigen Menschen ist es oft schwer zu akzeptieren, dass auch sie aus Gottes Sicht grundsätzlich Sünder sind und seinen Ansprüchen nicht genügen können. Doch was Paulus vor fast 2000 Jahren geschrieben hat, gilt auch heute noch. Die Menschen sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und diesen Ruhm, also einen einwandfreien Lebenswandel und eine reine Seele, können sie auch nicht selbst zu Wege bringen. Allein Gottes Gnade kann uns retten. Im Römerbrief macht Paulus deutlich, dem unerlösten Menschen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Als Jesus in menschlicher Gestalt auf dieser Erde lebte, kamen einmal fromme Menschen zu ihm und fragten, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. und die Apostel gaben später dieselbe Antwort. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Schauen wir uns nun das 5. Kapitel aus dem 3. Buch Mose genauer an. Es beginnt mit einer Aufzählung von Sünden, die im Alltag ganz gern mal unter den Teppich gekehrt werden. Weil man sich ganz gut damit herausreden kann, gewisse Sachen aus Versehen oder unwissentlich getan zu haben. Oder weil man einen anderen schützen wollte, obwohl seine Tat nicht ungestraft bleiben durfte. Die Sünden, die hier am Anfang von Kapitel 5 aufgezählt werden, sind offensichtlich nur ein paar Beispiele. Ich denke, man könnte eine ellenlange Liste solcher Sünden zusammenstellen. Gleich in Vers 1 werden wir auf eine etwas seltsame Formulierung stoßen. Dieser Vers lautet: Wenn jemand damit sündigt, dass er den Fluch aussprechen hört und Zeuge ist, weil er es gesehen oder erfahren hat, es aber nicht anzeigt und so sich verschuldet, dann, ja dann soll er jenes Opfer bringen, das einige Verse später genannt wird. Zunächst aber zu der Frage, was wohl mit den Worten gemeint ist, dass er den Fluch aussprechen hört. Nun, wenn ein Verbrechen nicht aufgeklärt werden konnte, dann wurde der unbekannte Täter dafür verflucht. Dieser Fluch sollte aber auch jene treffen, die Zeugen oder Mitwisser dieses Verbrechens geworden waren, die jedoch darüber Stillschweigen bewahrten. Sie machten sich mitschuldig. Solche Unterlassungssünden haben ja nun die Eigenschaft, dass sich manch einer gar nicht bewusst ist, dass es sich dabei tatsächlich um Sünden handelt. Da kommt man etwa am Sonntagmorgen fröhlich in die Kirche und meint, ein reines Herz zu haben, weil man nichts Böses getan hat. Dabei gibt es einige Dinge, die man hätte tun sollen, und man ist gerade deswegen schuldig geworden, weil man sie unterlassen hat. Im Jakobusbrief gibt es dazu eine eindeutige Aussage. Sie lautet: Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde. Auf die Situation, dass ein Verbrecher nicht bestraft werden konnte, weil es keinen Zeugen gab oder weil sich ein Zeuge nicht meldete, auf diese Situation ist auch König Salomo bei der Einweihung des Tempels eingegangen, rund 500 Jahre nach dem Bau der Stiftshütte. In seinem Gebet zu Gott heißt es sinngemäß: Wenn ein Mensch einem anderen etwas Unrechtes tut und vor dem Altar im Tempel seine Unschuld beschwören soll, dann höre ihn im Himmel und fälle du ein Urteil. Bestrafe den Schuldigen, aber wenn er unschuldig ist, sorge du dafür, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt. Als König Salomo dieses Gebet sprach, dachte er vermutlich an schwerwiegende Verbrechen. Aber sein Anliegen lässt sich im Grunde auch auf andere Situationen übertragen. Angenommen, ein Lokalreporter einer Tageszeitung sitzt eines Tages draußen in einem Straßencafé und beobachtet zufällig, wie der Bürgermeister der Stadt aus dem Rathaus kommt. Kurz hinter ihm folgt seine Sekretärin, überholt ihn und überquert eilig den Marktplatz. Es ist Mittagspause und sie will schnell ein paar Besorgungen machen. Doch mitten auf dem Marktplatz mit dem holprigen Kopfsteinpflaster stolpert sie und fällt hin. In Nullkommanichts ist ihr Chef bei ihr und hilft ihr auf die Beine. Weil sie offenbar große Schmerzen hat, nimmt er sie am Arm und führt sie behutsam zurück in Richtung Rathaus. Längst hat der Lokalreporter seine Kamera gezückt und ein paar Fotos geschossen. Am nächsten Tag erscheint eines der Bilder in der Zeitung mit der Bildunterschrift: Bürgermeister Krause pflegt engen Kontakt zu seinen Mitarbeiterinnen. Die ledierten Knie seiner Sekretärin sind nicht zu sehen, wohl aber, wie die beiden scheinbar in trauter Zweisamkeit auf das Rathaus zusteuern. Jeder Zeitungsleser, der sich dieses Bild anschaut, macht sich seinen Reim darauf und schüttelt den Kopf. Der Bürgermeister und seine Sekretärin wiederum können über diese Sache überhaupt nicht lachen. Sie fühlen sich verunglimpft, obwohl das Foto in der Zeitung als auch die Bildunterschrift keinerlei Unwahrheit enthält. Aber den Zeitungslesern wurde eben die entscheidende Tatsache vorenthalten, nämlich, dass die Frau kurz zuvor schwer gestürzt war. Diese Geschichte ist nun zwar frei erfunden, geschieht aber in ähnlicher Form fast täglich. Überlegen Sie sich mal, wie viele Prominente in angeblich peinlichen Situationen erwischt werden. Manche Fotos und Filmaufnahmen dienen dann als Grundlage für Berichte in Zeitschriften und Fernsehmagazinen, obwohl niemand weiß, was in der jeweiligen Situation wirklich passiert ist. Ich selbst habe schon in einer christlichen Gemeinde mitbekommen, wie Gerüchte entstanden sind, weil einzelne Leute nur einen Teil der Wahrheit kannten und nicht über die Begleitumstände informiert waren. Leichtfertig, aber ohne böse Absicht, reimten sie sich den Rest zusammen und erzählten überall herum, welche seltsamen Pläne ihr Pastor in der Gemeinde umsetzen wolle. In einigen Punkten entsprach das Gerede sogar der Wahrheit. Aber um später auch die übrigen Punkte ins richtige Licht zu rücken, brauchte es, nachdem die Gerüchte nun mal in der Welt waren, von Seiten des Pastors viele Gespräche und viel Überzeugungskraft. Gerüchte streuen, mit der Wahrheit hinter dem Berg halten oder Halbwahrheiten ausplaudern, damit können Menschen viel Schaden anrichten. Aus Gottes Sicht ist ein solches Verhalten Sünde. Ich denke, dass diese Art von Sünde nicht ohne Grund gleich am Anfang unseres Bibeltextes genannt wird. Denn sie kann den guten Ruf unschuldiger Mitmenschen vernichten und sie in die Verzweiflung treiben, während wahrhaft Schuldige ohne Strafe davonkommen. Zurück zu unserem Bibeltext im dritten Buch Mose, Kapitel 5. Hier wird nun ein weiteres Beispiel genannt, wie es dazu kommen kann, dass ein Mensch unabsichtlich sündigt. In Vers 2 heißt es: Oder wenn jemand etwas Unreines anrührt, es sei ein Aas von einem unreinen Wild oder Vieh oder Gewürm, und wusste es nicht und wird's inne und hat sich so verschuldet. Hier geht es also um kultische Verunreinigung. Ein Mensch konnte durch die Berührung eines toten Tieres unrein werden, auch wenn er selbst nichts davon bemerkt hat, aber zum Beispiel von einer anderen Person darauf aufmerksam gemacht wurde. Nun hat Gott, wie wir im Alten Testament nachlesen können, viele Dinge für unrein erklärt. Für uns heute ist das in manchen Fällen kaum noch nachzuvollziehen. In diesem Fall geht es jedoch um tote Tiere in freier Natur, die bereits angefangen haben zu verwesen. Allein aus gesundheitlichen Gründen war es sinnvoll, sich davon fernzuhalten. Für mich ist das ein Bild dafür, was ich als Christ tagtäglich erlebe, weil ich ein Teil dieser von Gott abgefallenen Welt bin. Da bleibt es nicht aus, dass ich durch Dinge, die ich sehe, höre und erlebe, verunreinigt werde. Ja, manchmal bin ich mir gar nicht bewusst, dass ich mit etwas Unreinem in Berührung gekommen bin, weil ich ja von Natur aus auch ein sündiger Mensch bin. So kommt es auch, dass ich diese Unreinheit manchmal als gar nicht so schlimm empfinde. Aber Gott nimmt sie ernst. Und so betete bereits David in Psalm 19: Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unsere einzelnen Sünden grundsätzlich beim Namen nennen und Gott dafür um Vergebung bitten sollten. Dieses beim Namen nennen führt uns vor Augen, was wir getan haben, und lässt unsere Freude über Gottes Vergebungsbereitschaft umso größer sein. Doch immer wieder einmal sollten wir ruhig auch um Vergebung für Sünden bitten, die uns noch gar nicht richtig bewusst geworden sind. Ich vermute, dass wir im Alltag, bildlich gesprochen, viel öfter unrein werden, als wir gemeinhin annehmen. In Vers 3 unseres Bibeltextes wird nun ein weiteres Beispiel genannt, wie es dazu kommen kann, dass ein Mensch unabsichtlich sündigt. Da heißt es: Oder wenn er einen Menschen in dessen Unreinheit anrührt, in irgendeiner Unreinheit, womit der Mensch unrein werden kann, und wusste es nicht und wird's inne und hat sich so verschuldet. Es gab viele Ursachen, die einen Menschen unrein machen konnten. Verschiedene Krankheiten gehörten dazu, besonders auch ansteckende Krankheiten und sündiges Verhalten. Auch die Berührung eines Verstorbenen gehörte dazu. Darüber hinaus gab es Gründe für kultische Unreinheit, die wir heute absolut nicht mehr nachvollziehen können. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Berührung eines unreinen Menschen sogar härter bestraft werden konnte als die Berührung eines unreinen Tieres. Ich komme zu Vers 4 unseres Bibeltextes. Es folgt ein weiteres Beispiel dafür, wie sich jemand unabsichtlich, oder besser, ohne dass er es bewusst getan hat, gegen Gott versündigt hat. Da heißt es, oder wenn jemand schwört, dass ihm über die Lippen fährt, er wolle Schaden oder Gutes tun, wie denn einem Menschen ein Schwur entfahren mag, und er bedachte es nicht und er wird's inne und hat sich so oder so schuldig gemacht. Hier geht es um einen unbedachten Schwur oder um ein leichtsinniges Versprechen. Manchmal versprechen wir ja etwas und dann halten wir es nicht. Wir versprechen zum Beispiel, dass wir alle Zeit unserem Gott dienen wollen. Das zu versprechen, ist einfach vermessen. Jeder von uns sollte wissen, dass das niemals klappen kann. Oder denken wir an Petrus, der kühn erklärte, dass er Jesus niemals verleugnen, sondern sogar mit ihm in den Tod gehen werde. Doch noch in derselben Nacht scheiterte er kläglich. Für leichtsinnig und anmaßend halte ich es übrigens auch, wenn Christen mehr oder weniger von Gott verlangen, dass er alle ihre Gebete erhört. Dabei ist in der Bibel mehrfach der Hinweis zu finden, dass wir in Übereinstimmung mit Gottes Willen beten sollen. Wenn wir uns daran halten, wird er uns erhören. Sicher gibt es Gebetsanliegen, von denen wir nicht so recht wissen können, was Gott darüber denkt. Doch hin und wieder bitten wir auch um Dinge, von denen wir ganz genau wissen, oder es zumindest wissen sollten, dass Gott uns sein Ja dazu verweigern muss. Die Worte in Vers 4 und hat sich so oder so schuldig gemacht, beziehen sich übrigens auf alle vier zuvor genannten Sünden. Wie schon zu Anfang gesagt, handelt es sich hier um Beispiele, die man um viele weitere ergänzen könnte. In den Versen 5 und 6 wird nun gesagt, was ein Israelit tun sollte, wenn er sich der einen oder anderen Sünde bewusst wurde. Wenn's also geschieht, dass er sich so oder so schuldig gemacht hat, so soll er bekennen, womit er gesündigt hat, und soll als Buße für diese seine Sünde, die er getan hat, dem Herrn darbringen, von der Herde ein Muttertier, Schaf oder Ziege, zum Sündopfer, dass der Priester die Sühnung für ihn vollziehe wegen seiner Sünde. Hier wird nun zum ersten Mal das Bekennen der Sünde gefordert, obwohl oder vielleicht gerade weil es sich um verborgene Sünden handelt. Bei einigen Opfern, von denen im dritten Mosebuch bereits die Rede war, war das Auflegen der Hand auf das Opfertier ein sichtbares Schuldbekenntnis. Denn das Opfertier wurde dadurch sozusagen zum Stellvertreter des Sünders gemacht. Hier in den Versen 5 und 6 jedoch wird gefordert, zuerst die Sünde zu bekennen und dann ein Opfer darzubringen. Diese Reihenfolge hatte offenbar auch Jesus im Sinn, als er in seiner Bergpredigt sagte, »Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe.« Dass dein Bruder etwas gegen dich hat, meint an dieser Stelle nicht, dass dem einen Bruder die Nase des anderen nicht gefällt, sondern dass derjenige, der ein Opfer darbringen möchte, seinen Bruder auf irgendeine Weise geschädigt hat. Bevor er nun sein Opfer darbringt, soll er seine Sünde bekennen. Aber selbstverständlich muss er dem Geschädigten auch Wiedergutmachung leisten. Wieder zurück zu unserem Bibeltext. Bereits am Anfang der Sendung war ich darauf eingegangen, warum ich das gesamte fünfte Kapitel den Anweisungen für das Schuldopfer zurechne, obwohl mehrfach vom Sündopfer die Rede ist. Das Sündopfer, so sagte ich, erinnert daran, dass jeder Mensch von Natur aus ein Sünder ist. Das Sündigsein liegt sozusagen in seiner Wesensart. Das Schuldopfer dagegen wurde dargebracht, um Vergebung für ganz konkrete einzelne Sünden zu erlangen. Nun ist es selbstverständlich so, dass die einzelne Sünde nicht so schwer wiegt wie das Sündigsein schlechthin. Und deshalb können die Opfergaben, die nun im folgenden Vers aufgeführt werden, kleiner sein als bei jenen Sündopfern, die in Kapitel 4 genannt wurden und die das Sündigsein als Ganzes im Blick hatten. Vers 7 lautet: Vermag er, also derjenige, der ein Opfer darbringen möchte, aber nicht ein Schaf zu geben, so bringe er dem Herrn für seine Schuld, die er getan hat, zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben, die eine zum Sündopfer, die andere zum Brandopfer. Hier in diesen Versen kommt es nun also zu einer Vermischung der beiden Begriffe Sündopfer und Schuldopfer, weil das Schuldopfer sozusagen eine spezielle Form des Sündopfers darstellt. Denn die einzelne Sünde ist ja eine Folge dessen, dass der Mensch von Natur aus ein Sünder ist. Ich lese weiter ab Vers 8. Und er bringe sie, gemeint sind die beiden Tauben, dem Priester. Der soll die erste als Sündopfer darbringen und ihr den Kopf abknicken hinter dem Genick und nicht ganz abtrennen, und er sprenge etwas von dem Blut des Sündopfers an die Seite des Altars und lasse das übrige Blut ausbluten am Fuße des Altars. Es ist ein Sündopfer. Die andere Taube aber soll er als Brandopfer darbringen, der Ordnung gemäß. So soll der Priester die Sühnung für ihn vollziehen wegen seiner Sünde, die er getan hat, und ihm wird vergeben. Tauben bzw. Turteltauben waren die bevorzugten Opfertiere armer Leute. Gott schaute den Menschen, die ein Opfer darbrachten, immer ins Herz. Nur so ist zu erklären, warum ein bescheidenes Opfer, das nur aus zwei Tauben bestand, völlige Vergebung zur Folge hatte. Ja, selbst die Ärmsten der Armen sollten durch eine Opfergabe unter Beweis stellen können, dass sie Gottes Anweisungen ernst nehmen. In Vers 11 heißt es: Vermag er aber auch nicht zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben zu geben, so bringe er für seine Sünde als sein Opfer ein Zehntel Scheffel feinstes Mehl als Sündopfer dar. Er soll aber kein Öl darauf gießen, noch Weihrauch darauf tun, denn es ist ein Sündopfer. Ein Zehntel Scheffel Mehl entsprach etwa 1,5 Kilogramm. Weiter ab Vers 12. Und er soll das Mehl zum Priester bringen. Der Priester aber soll eine Handvoll davon nehmen als Gedenkopfer und in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar zum Feueropfer für den Herrn. Es ist ein Sündopfer. So soll der Priester wegen seiner Sünde, die er in einem jener Fälle getan hat, die Sühnung für ihn vollziehen, und ihm wird vergeben. Und das Übrige soll dem Priester gehören, wie beim Speisopfer. In den folgenden Versen geht es nun um Sünden, die man als Eigentumsdelikte bezeichnen könnte, wobei nicht nur Menschen die Geschädigten sein können, sondern auch Gott. Ich lese die Verse 14 bis 16. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Wenn jemand sich vergreift und aus Versehen sich versündigt hat an dem, was dem Herrn geweiht ist, so soll er für seine Schuld dem Herrn einen Widder ohne Fehler von der Herde bringen, nach deiner Schätzung 2 Silberstücke wert nach dem Gewicht des Heiligtums als Schuldopfer. Dazu soll er, was er gesündigt hat an dem Geweihten, erstatten und den 1/5 hinzufügen und es dem Priester geben. Der soll die Sühnung für ihn vollziehen mit dem Widder des Schuldopfers. So wird ihm vergeben. Egal, ob jemand einem anderen Menschen oder Gott einen materiellen Schaden zugefügt hatte, er musste den Schaden voll ersetzen und noch 1/5 der Schadenshöhe obendrauf legen. Eine ähnliche, aber doch viel großzügigere Wiedergutmachung hatte offenbar auch Zachäus im Sinn, als er zu Jesus sagte, er wolle die Hälfte seines Besitzes den Armen geben und jedem, den er betrogen hatte, den 4-fachen Betrag zurückerstatten. Aus dem 3. Mosebuch, Kapitel 5, lese ich nun die Verse 17 bis 19. Dort heißt es: Wenn jemand sündigt und handelt gegen irgendein Gebot des Herrn, was er nicht tun sollte, und hat es nicht gewusst und versündigt sich und lädt eine Schuld auf sich, so soll er zum Priester einen Widder bringen von der Herde ohne Fehler, nach deiner Schätzung als Schuldopfer. der soll die Sühnung für ihn vollziehen, für das, was er versehen hat, ohne dass er es wusste. So wird ihm vergeben. Das ist ein Schuldopfer, verschuldet hat er sich an dem Herrn. Nach den Eigentumsdelikten, die auch gegen Gott gerichtet sein konnten, wenn sich jemand an Dingen vergriff, die Gott geweiht waren, ging es nun in den zuletzt gelesenen Versen um versehentlich begangene Verstöße gegen Gottes Gebote. In den Versen 20 bis 26 stehen dagegen noch einmal Eigentumsdelikte im Mittelpunkt. In diesem Fall sind dann allerdings wieder Menschen die Geschädigten. Wie auch schon bei den anderen Opfern, die in den Kapiteln 1 bis 4 genannt wurden, gibt es auch zu dem Schuldopfer ergänzende Anweisungen speziell für Priester. Diese Anweisungen sind in den Kapiteln 6 und 7 zu finden. Das sogenannte Gesetz des Schuldopfers finden Sie in Kapitel 7 in den Versen 1 bis 10. Nachdem auch in dieser Sendung wieder von vielen verschiedenen Opfern die Rede war, möchte ich Sie zum Schluss noch einmal auf das Opfer hinweisen, das Jesus am Kreuz von Golgatha dargebracht hat. Im Hebräerbrief Kapitel 7 heißt es dazu: Er hat es nicht nötig, wie jene Hohenpriester, täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für allemal getan, als er sich selbst opferte. Ich habe es in dieser, aber auch schon in den vorigen Sendungen erwähnt, die fünf Opferarten, die in den ersten fünf Kapiteln des dritten Mosebuches vorgestellt werden, tauchen in den Kapiteln 6 und 7 noch einmal auf. Dann geht es allerdings mehr um die Priester und ihren Opferdienst. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel wird davon die Rede sein. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen Gottes Segen.